Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext wollen wir auf den letzten Vers des Weihnachtsevangeliums nach Lukas hören. Wir wollen noch einmal hören auf Lukas 2, den Vers 20. Dort heißt es, die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ich lese noch einmal. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diesen Vers aus dem Weihnachtsevangelium, den du uns jetzt schenkst als Predigttext. Und wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt über diesen Vers hören, dass du uns segnest durch deinen guten Heiligen Geist und die Bedeutung dieses Verses und eben die Bedeutung deiner Weihnachtsgeschichte noch einmal neu eröffnest, Herr. Dass das geschieht, dass wir das erkennen können. Dazu brauchen wir deine Hilfe für die Predigt und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich bin farbenblind. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, so nennen das die Mediziner. Das heißt, wenn ich solche Farbtafeln vorgelegt bekomme, da ist es immer wieder so, da kann ich ganz deutlich erkennen, oh, hier ist eine 7, hier ist eine 13, hier ist irgendwie eine 24. Aber es gibt eben immer dann auch so Tafeln, da sehe ich gar nichts drauf, das sind nur Punkte. Und da stehen dann andere daneben, die sagen, das ist doch ganz logisch, hier ist eine 73 oder ist eine 64 halt. Ich kann es nicht sehen. Es ist zwar alles vor mir, aber ich nehme es nicht wahr. Warum erzähle ich Ihnen das? Mit der Weihnachtsgeschichte ist es ganz ähnlich. Ich denke, jeder von Ihnen, der heute hier ist, auch diejenigen, die zugeschaltet sind, kennen die Weihnachtsgeschichte. Aber den wirklichen tiefen Sinn, der dahinter steckt, den muss der Heilige Geist einem offenbaren. Und man kann diese Texte hören, man kann sie lesen und man versteht sie nicht richtig. Man sieht eigentlich gar nicht, was da drin steckt. Es gibt eine Truppe von Menschen, nämlich die Hirten, diejenigen, für die es als erstes Weihnachten wurden, die haben genau gesehen und gehört, was Weihnachten ist. Die haben es verstanden. Und dem wollen wir heute nochmal nachgehen. Wir wollen mal gucken, auch wenn wir nicht farbenblind vielleicht sind wir ja an der einen oder anderen Stelle glaubensblind und glaubenstaub geworden. Wir wollen gucken auf die Hirten, was die gesehen und gehört haben, damit wir Weihnachten nochmal neu verstehen und vielleicht neu auffrischen lassen von dem lebendigen Gott, worum es da eigentlich ging damals vor 2000 Jahren. Oder, wenn wir noch gar nicht bei Jesus sind, heute das erste Mal hören, worum es Weihnachten geht. Nicht um Geschenke, nicht um Essen, sondern um ganz etwas anderes. Und das wollen wir ergründen und erfahren an dem, was die Hirten gesehen und gehört haben. So habe ich denn die Predigt auch mit einer Frage überschrieben. Was haben die Hirten denn gesehen und gehört? Und das ist eine ganze Handvoll Dinge. Erstens, haben sie die Rettung Gottes gesehen? Zweitens die Freude Gottes, drittens die Furchtlosigkeit Gottes, viertens die Herrlichkeit Gottes und fünftens die Liebe Gottes. Das Erste, was Sie gesehen haben, ist die Rettung Gottes. Da wird hier ganz viel Wert drauf gelegt in dem Weihnachtsevangelium von Lukas, dass der Engel zu Ihnen sagt, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird und dann kommt es, denn euch ist heute der Retter geboren. Übrigens, wenn Sie die Weihnachtsüberlieferung bei Matthäus lesen, da heißt es Matthäus 1, Vers 21, als dem Josef das kundgetan wird, dass seine Frau, seine anvertraute Frau, die Verlobte Maria, schwanger wird. Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Gott ist in diese Welt gekommen, nicht um dieser Welt irgendwie so einen Besuch abzustatten, wie wir nach Venedig oder nach Los Angeles fahren und besuchen irgendeine Stadt. Nein, er ist in diese Welt gekommen, um diese Welt zu retten. Er ist der Retter dieser Welt. Und das haben die Hirten gesehen. Sie haben ja diesen kleinen Jesus, auch wenn er nur ein Baby gewesen ist, gesehen, es war der Retter, und sie haben es gehört vom Engel und sie haben das geglaubt. Der Retter ist gekommen. Das haut sie jetzt nicht so besonders von den Sitzen, das merke ich. Die meisten von Ihnen kennen diese Botschaft auch schon, aber das müssen wir jetzt nochmal vertiefen, damit Sie dieses Elektrisierende verstehen, was da drin steckt. Rettung, Rettung. Die meisten von Ihnen wissen, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Afrika immer wieder eine furchtbare Seuche grassiert hat, dass ein Virus mit Namen Ebola viele, viele, viele tausende Menschen in den Tod gerissen hat. Und gegen diesen Ebola-Virus hat es lange keine Medizin gegeben. Man hat nur versucht, es einzudämmen, das nicht weiter ausbreitet, aber es gab keine Medikation dagegen halt. Man war hilflos. Und dann irgendwann, vor 3 Jahren, gab es der erste Kunde, wir haben vermutlich einen Impfstoff. Und der ist dann schon ausprobiert worden, obwohl er gar noch nicht zugelassen war. Dieser Impfstoff heißt CAD3-CBOV. Das ist der Ebola-Impfstoff und der wirkt hervorragend. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden in Afrika leben, irgendwo im Kongo, Liberia, Guinea, wo diese Seuche immer wieder ausgebrochen ist. Und wir wären bisher betroffen eben von diesem Ebola-Virus. Und wann immer der ausgebrochen war, da musste man fürchten, man stirbt selber oder lieber Angehörige sterben. Ganze Dörfer werden ausgerottet. Und auf einmal kommt die Kunde, es gibt einen Wirkstoff, es gibt einen Impfstoff, der rettet davor, dass wir nicht sterben müssen. Und dann kommt irgendwann die UNO mit so einem Ärzteteam in ihren weißen Jeeps angefahren und die haben so einen ganzen Koffer voller Impfstoff dabei und dann kommt so ein Arzt zu dir, der zeigt dir die Ampulle und das ist dein Impfstoff, dein CAD3-CBOV, damit bist du safe gegen Ebola. Genau das ist passiert damals in Bethlehem und zwar, da ist der Impfstoff in diese Welt gekommen, nicht nur gegen Ebola, nicht nur gegen Tuberkulose, gegen Krebs, Schlaganfall, Herzinfarkt, nein, gegen den Tod als solches. Seit Adam sind wir alle dem Tod geweiht. In 100 Jahren gibt es niemanden von uns mehr, so der Heiland Jesus Christus nicht mehr wiederkommen wird in dieser Welt. Dann sind wir alle perdu. Dann sind wir alle gestorben. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Tod, auf den wir zugehen, weil Rettung da ist. Weil es ein Serum gegen den Tod gibt, das Blut des Heilandes Jesus Christus. Halleluja, die Rettung ist da. Das werden wir gleich auch noch singen halt. Stille Nacht, heilige Nacht. Das ist ja so romantisch, das zu singen. Tolles Lied. Aber nicht toll wegen der Romantik, sondern wegen der Aussage. Da heißt es dann, Christ, der Retter ist da. Wollen wir gleich zusammen richtig schmettern halt, nicht? Christ, der Retter ist da. Das ist das Wunderbare. Und wisst ihr, ist nicht nur ein Retter. Wenn du an ihn glaubst, ist es dein Retter. Es ist ja eine Sache zu wissen, wenn Ebola ausbricht, dass es einen Impfstoff gibt. Aber was ist das für Wunderbares, wenn ich mein Päckchen von diesem Ebola-Impfstoff habe? Und wie wunderbar, wenn ich diesen Jesus Christus gesehen habe, wenn ich von ihm gehört habe und er mein Heiland, Heiland heißt ja mein Retter geworden ist. Und das haben die Hirten gesehen und gehört und auch verstanden. Und das ist meine Frage an dich. Hast du das wirklich in Weihnachten, wirklich in Jesus schon gesehen? Das, was du gehört hast, dass er dein Retter ist? Das ist das Erste, was die Hirten gesehen und gehört haben, die Rettung Gottes. Und aus dieser Rettung Gottes resultieren mehrere Dinge. Das Erste, was aus der Rettung Gottes resultiert, das ist die Freude Gottes. Ist ja klar, wenn man vom Tod gerettet ist, da freut man sich. Wir wollen uns wieder vorstellen, wir sind in Afrika, bedroht von Ebola. Wir denken, oh, wir werden bald sterben an diesem Virus. Und dann kommt die Kunde, es gibt einen Impfstoff, wir kriegen diesen Impfstoff. Und wir wissen, Ebola kann uns nichts mehr anhaben. Kleine Spritze, das war's. Super, Halleluja, bleibt nur noch die Freude. Das ist übrigens das, was auch der Engel hier den Hirten verkündigt. Wir haben es eben nochmal gehört im Weihnachtsevangelium. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude. Große Freude, und das haben die Hirten gesehen und gehört, die große Freude, dass man gerettet ist. Auch das werden wir noch gleich singen, wenn wir singen im letzten Lied, O du Fröhliche, auch das ist ja so ein Weihnachtsschlager, wenn wir auch miteinander singen. Jawohl, das ist eine fröhliche Zeit, Und die ist nicht nur auf diese drei Tage beschränkt, hier 24. bis 26. Die gilt 365 Tage. Jesus ist in diese Welt gekommen und wenn wir an ihn glauben, dann sind wir gerettet, dann können wir nur noch fröhlich sein. Das ist eine tolle Sache. Und ich hoffe, dass ihr das wirklich auch seht und verstanden habt wie die Hirten, damit euch diese Fröhlichkeit erfüllt. Nicht nur die Fröhlichkeit und die Freude jetzt über ein tolles Essen, was ihr heute Abend und morgen genießen werdet, über ein super Geschenk, was die Ehefrau gemacht hat, das sei euch allen von Herzen gegönnt. Aber wisst ihr, die wahre Freude liegt darin, dass ihr gerettet seid. Das ist eine wunderbare Sache. Wir haben hier ja Internetgemeinde, das heißt Menschen, die uns über Internet zugeschaltet sind. Manche, die wohnen auch ein bisschen weiter weg, so 70, 80 Kilometer, die können nicht jeden Sonntag kommen. Die kommen dann so alle 6, 8 Wochen mal. Und da ist eine Schwester gewesen, eine Frau, die war schwer krank. Die kam auch immer so alle 6, 8 Wochen. Irgendwann kam sie zu mir und sagte, bitte bete jetzt halt nicht, ich habe die Krebsdiagnose gekriegt. Dann kam sie 10 Wochen später wieder halt nicht, da hatte die Chemo angefangen halt, da hatte sie keine Haare mehr gehabt halt, man sah richtig, wie ausgemerkelt war, das war ein Kampf, war ganz schwere Krebserkrankung, das zog sich hin, sie kam so alle Vierteljahr, man sah immer, was dran war, mal mit Perücke, mal mit Mütze, dann wuchsen irgendwann wieder die Haare und vor einigen Wochen war sie wieder hier. Da saß die hier vorne und die musste mir nichts sagen. Die habe ich gesehen und ich wusste, was bei dieser Frau los war. Nach dem Gottesdienst kam die zu mir und dann habe ich, bevor die was gesagt hat, habe ich gesagt, Halleluja, du bist geheilt, richtig? Ja, sagt sie. Ich war letzte Woche beim Arzt, hat gesagt, nichts mehr zu finden. Und wisst ihr, woran ich das festgestellt habe? Die Frau, die hat eine Fröhlichkeit ausgestrahlt. Diese Rettung, nicht zu sagen, wow, diese Diagnose, man kann sich richtig vorstellen, die ist zum Arzt gegangen, da war die, was sagt der Tumorticker, sagt, alles in Ordnung, nach medizinischer Sicht sind sie geheilt. Die Freude war in ihr drin über diese Rettung vom Krebs. Sie wird ja irgendwann sterben müssen, hier auf Erden, wie wir alle, aber die war erstmal tiefe Freude, können wir alle nachvollziehen, die wir schon mal krank waren oder einen kranken Angehörigen gehabt haben. Aber jetzt verkündige ich euch nochmal die große Freude. Nochmal, es geht nicht nur um Rettung von Krebs und von Herzinfarkt, sondern Rettung vom Tod. Weil Gott in diese Welt gekommen ist, weil er Mensch wurde, weil er für unsere Schuld und Sünde am Kreuz von Golgatha bezahlt hat. Deshalb haben wir ewiges Leben. Der Tod hat keine Macht mehr. Das ist die große, wunderbare Freude. Und ich hoffe, dass ihr das erkennt, dass ihr bei Weihnachten nicht nur den geschmückten Weihnachtsbaum, die tollen Geschenke und das tolle Beisammensein in der Familie seht. Nochmal, das sei euch allen gegönnt. Hoffentlich guckt ihr tiefer, seid ihr nicht glaubensblind und seht die Freude über das, die Gott uns geschenkt hat. Die Freude Gottes. Die Hirten haben das gesehen und gehört, diese Freude Gottes. Und ich möchte dich fragen, hast du das auch gesehen? Diese Freude, die Gott dir schenkt? Ein drittes. Was die Hirten gesehen und gehört haben, ist die Furchtlosigkeit Gottes. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. So donnert er los. Noch vor der Geschichte mit der großen Freude und noch vor der Aussage, dass der Retter da ist, sagt er jetzt, fürchtet euch erstmal nicht. Keine Angst mehr haben. Und dann begründet er das. Diese Furchtlosigkeit hat eben auch damit zu tun, wenn das stimmt, was wir im ersten Punkt gesagt haben, und das stimmt, Gott ist als Retter in diese Welt gekommen in Jesus Christus, dann brauchen wir vor nichts mehr Angst zu haben. Wenn das die Wahrheit ist, wenn wir daran glauben und wenn das richtig tief in uns ist, dann müssen wir vor nichts mehr Angst haben. Ich weiß nicht, vor was die Hirten so Angst gehabt haben. Furcht um ihre Schafe, ob sie die auch richtig gut verkaufen können. Vielleicht Furcht vor irgendeinem Wolf oder irgendeinem Löwen, der da rumgelaufen ist, der vielleicht schon mal einen Hirten aufgefressen hat. Furcht und Angst um ihre eigene Gesundheit und die Gesundheit ihrer Angehörigen. Furcht, nicht genügend Geld zu verdienen, damit der Lebensabend reinpasst. Also ich glaube, die haben dieselben Ängste und Fürchte gehabt, wie wir auch. Aber der Engel sagt ihnen, fürchte dich nicht. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Er, der lebendige Gott, ist da. Er ist für dich Mensch geworden. Du brauchst auch vor dem keine Angst mehr zu haben, vor dem man als Einziges in dieser Welt Angst haben muss. In die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ob du genug Geld hast, ob du genug Gesundheit hast, das ist alles nicht so wichtig. Eine wichtige Angst ist die, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen und nicht befreit von den Sünden zu sein. Da hatten diese Menschen eine Ahnung. Jetzt kommen die Engel und dann heißt es hier, und sie fürchteten sich sehr. Das war jetzt nicht die Furcht, die die hatten eben vor diesen Dingen, die wir auch haben, ums Geld, um die Gesundheit, um die Familie, all diese Dinge. Wir wissen, hier ist Gott. Und als Sünder kann man sich Gott nicht nahen. Das können Sie im Alten Testament sehen, wenn Mose, wenn Elia, wenn Jesaja sich dem lebendigen Gott nähern, dann merken die, wir können hier nicht bestehen. Aber weil Gott Mensch geworden ist, brauchen wir selbst davor keine Angst mehr zu haben, dem lebendigen Gott zu begegnen. Wenn wir an diesen Jesus Christus glauben, dann dürfen wir uns freuen auf das, was passiert, wenn wir sterben, weil wir nicht ins Gericht müssen und diesem Gott als Richter begegnen, sondern er ist ja unser Anwalt. Und deshalb können wir furchtlos sein. Und ich weiß nicht, mit welcher Furcht du gekommen bist, mit deiner irdischen Furcht, mit deinen Finanzproblemen, mit deinen Beziehungsproblemen, mit deinen gesundheitlichen Einschränkungen. Ich kenne nicht deine Probleme und Schwierigkeiten, nicht das, was dir Angst, Sorgen und Furcht macht. Aber ich habe die ehrenvolle Aufgabe, dir im Namen des lebendigen Gottes an diesem Weihnachtsfest zuzurufen: Fürchte dich nicht. Es ist Rettung und Hilfe für dich da, in Jesus Christus. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Nicht vor diesen irdischen Dingen. Und du brauchst dich auch nicht mehr zu fürchten, eines Tages vor dem Allmächtigen zu stehen. Wenn du an Jesus glaubst und ihn annimmst, dann ist deine Rettung da. Halleluja. Das ist das Dritte, was die Hirten gesehen und gehört haben. Der Aufruf zur Furchtlosigkeit, der ihnen gegeben ist. Und ich hoffe, du siehst das auch, hörst das, siehst das und verstehst das für dein Leben. Ein Viertes, was die Hirten gesehen und gehört haben, ist die Herrlichkeit des Herrn. Da heißt es hier im Vers 9, der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie. Luther übersetzt da, das ist nicht ganz so deutlich, die Klarheit. Das heißt nicht Klarheit, da ist von der Doxä-Theologie die Rede, von der Herrlichkeit, die bei ihnen ist. Und sie erleben es dann auch nochmal, als dann der Engel so ein bisschen zurücktritt, dann kommen ja noch viel, viel mehr Engel. Also der Engel des Herrn kommen, die Menge der himmlischen Heerscharen. Und dann heißt es, und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ich stelle mir immer wieder diese Szene vor, auf diesem erbärmlichen Feld da in Bethlehem, die sitzen unter freiem Himmel, da kommt erst der Engel des Herrn. Die Herrlichkeit leuchtet um diesen Engel des Herrn und dann wird das dann nochmal viel intensiver. Da kommt die Menge der himmlischen Heerscharen halt. Und das ist gigantisch, was da passiert. Das war für die nicht zu fassen. Das ist etwas, was das menschliche, die menschliche Dimension übersteigt. Herrlichkeit des Herrn. Es gibt so eine wunderbare Geschichte im Alten Testament, als die Stiftshütte eingeweiht wird. 2. Mose 40. Und da ist es so, da zieht dann Gott mit seiner Herrlichkeit in diese Stiftshütte hinein. Und dann schafft Mose es nicht mehr da reinzugehen, weil die Herrlichkeit Gottes ist so überwältigend, so stark, so gigantisch. Der kann nicht in das Zelt gehen. Das ist zu viel für ihn. Aber diese Herrlichkeit, die begegnet den Hirten hier. Und als sie dann nach Bethlehem kommen, in den Stall, dann sehen sie in der Krippe, das ist auch so ein Paradoxon des Glaubens, in der Krippe liegen, in diesem erbärmlichen Trog, die Herrlichkeit Gottes. 1. Johannes 1,14 haben wir eben gehört in der ersten Lesung, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wenn Sie ein bisschen theologische Ahnung haben, dann wissen Sie, dass die Herrlichkeit Gottes, dass das ein Zentralbegriff der Theologie, sowohl im Alten wie im Neuen Testament ist. Das ist etwas ganz, 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 ganz wichtig. Die Herrlichkeit Gottes, etwas ganz Tiefes, das ist uns ein bisschen verloren gegangen. In manchen Liedern singen wir es noch, wenn wir die Bibel lesen, überlesen wir das schnell. Aber das ist ein Zentralbegriff der biblischen Theologie. Diese Herrlichkeit Gottes überstrahlt alles. Das ist etwas Wunderbares. Und bitte glauben Sie mir, eines Tages, wenn wir alle tot sind und wenn wir gläubig sind, sind wir alle im himmlischen Jerusalem, dann werden wir diese Herrlichkeit erleben. Dann wird die unser ganzes Sein erfüllen. Und das überstrahlt alles, was man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist gigantisch. Und diese Herrlichkeit Gottes, die wird wie nirgends zuvor deutlich in der Menschheitsgeschichte, eben in Bethlehem, wo Gott Mensch wird. Die Herrlichkeit des lebendigen Gottes sehen wir hier. Hier haben wir die Begegnung mit ihm, hier können wir ihm nahe werden, dem wir eigentlich gar nicht nahe sein können. Die Herrlichkeit Gottes ist etwas, wie gesagt, wir können es nicht fassen. Ich versuche das immer den Konfirmanden so zu erklären, dass ich denen sage, ja, mit der Herrlichkeit Gottes, was ich euch sage, wie toll und groß ist, das ist genauso, wenn einer in der stockdunklen Nacht irgendwo in Nepal ist, geht zum Mount Everest, hat eine Kerze und mit der Kerze versucht er, den Mount Everest zu beleuchten und dann zu sehen, wie gewaltig und toll dieser Berg ist. Und das, was er sieht im Lichtschein und meint, dass es ist, das ist so für uns Menschen das, was wir heute an Herrlichkeit Gottes erkennen können. Aber so wie der Mount Everest viel größer ist, als dass man in dunkler Nacht mit einer Kerze beleuchten kann, ist das, was ich euch sagen kann. Aber das ist gewaltig, was die Hirten hier bekommen. Das ist eine tiefe, tiefe, Tiefe der Wahrheit, die sie hier offenbart bekommen, die alles übersteigt, was Menschen sonst geschenkt wird. Wenn Gott seine Herrlichkeit offenbart, wenn er seinen Engel, der Engel des Herrn ist ja Jesus, sendet halt, der ihm dort begegnet. Das ist was ganz Großartiges. Und das ist das, was sie sehen durften, was sie gehört haben, die Herrlichkeit des Herrn. Und ich hoffe, dass du das auch gesehen und gehört hast. Du hast zwar, und ich habe das auch nicht, diese wunderbare Erstoffenbarung bekommen, damals in Bethlehem auf dem Feld. Aber für uns ist Gott Mensch geworden und in Jesus Christus können und dürfen wir seine Herrlichkeit erleben. Auch heute noch. Wenn wir den Heiligen Geist bekommen, wenn wir gläubig werden, dann erleben wir etwas von dieser unglaublichen Herrlichkeit. Und ich wünsche euch, dass ihr das gehört und gesehen habt in eurem Leben. Dass ihr in Jesus Christus den Zugang zur Herrlichkeit Gottes habt, dass ihr es darin sehen könnt und dass ihr es eines Tages im himmlischen Jerusalem haben werdet. Was haben die Hirten gesehen und gehört? Die Herrlichkeit Gottes. Und ein fünftes und letztes, was die Hirten gesehen und gehört haben, die Liebe Gottes. Das werden Sie vielleicht zu Recht sagen, wenn Sie in den biblischen Texten zu Hause sind und eben schon mal so im Warten auf den Gottesdienst beginnen, die Predigtpunkte überschlagen haben, wenn Sie vielleicht gesagt haben, klar, Punkte 1, 2, 3, 4, die kann man ganz eindeutig textsicher an den Weihnachtsevangelien ableiten. Aber die Liebe Gottes, so wichtig das ist, ja, das wird ja direkt da nicht gesagt in den Weihnachtsüberlieferungen. Nicht in Johannes 1, das wird auch nicht gesagt in Matthäus 1 und 2, das wird auch nicht gesagt in Lukas 2. Ja, wo nimmt denn der Pastor Latzel das her? Nun, wenn man die anderen vier Punkte zusammenfasst, wenn man versteht, dass Gott seine Herrlichkeit und seine Offenbarung in diesem Moment den Hirten dort am Feld geschenkt hat, dann wird er ihnen auch das deutlich gemacht haben, was in der Bibel in Johannes 3 beschrieben ist, dass es da heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn ich verstanden habe, dass Gott als Retter zu mir gekommen ist. Und das haben die Hirten verstanden, das ist ihnen klar gemacht worden von Gott. Wenn man verstanden hat, dass ich Freude haben darf, dass der Vater die Freude für mein Leben will und mir allen Grund zur Freude gegeben hat, dass er die Furchtlosigkeit für mich will und dass er mir seine Herrlichkeit offenbart, dann wird in dieser Offenbarung dieser ersten vier Punkte automatisch für die Hirten das auch zwangsläufig gewesen sein, dass sie verstanden haben, das hat der lebendige Gott aus lauter Liebe zu mir getan. Und das möchte ich dir, das möchte ich Ihnen noch einmal zusprechen an diesem Weihnachtsfest 2019. Gott ist damals in diese Welt gekommen aus lauter Liebe zu dir, weil er Gemeinschaft mit dir haben wollte, weil er dich retten wollte, weil er die Freude für dein Leben haben wollte, weil er dich lieb hat, deshalb ist er gekommen. Und ich weiß nicht, ob du momentan viel Liebe spürst, es wird ja immer wieder so kolportiert in den Medien, auch von den Politikern, Weihnachten, das Fest der Liebe. Ich weiß nicht, ob deine Angehörigen, deine Eltern, dein Ehepartner, deine Kinder, dein Enkel dir oder die Menschen, mit denen du liebst, genügend Liebe schenkst. Wenn es so ist, darfst du Gott dankbar sein. Aber wenn es nicht so ist, aber auch wenn du von anderen geliebt bist, darfst du eins nochmal neu hören, du bist nicht ungeliebt. Der dich geschaffen hat, dein Schöpfer, der auch dein Erlöser ist. Er ist für dich aus lauter Liebe in diese Welt gekommen, hat sich in so eine schäbige Krippe gelegt, später an so ein schäbiges Kreuz nageln lassen, ist für dich auferstanden, damit er eines Tages mit dir in Gemeinschaft sein kann. Die Liebe Gottes. Und das haben die Hirten verstanden. Die haben gesehen und gehört, was damals in Bethlehem passiert ist. Und das hat sie dann in Bewegung gesetzt, dass sie hingegangen sind, und haben, so heißt es in unserem Predigtvers, Gott gelobt und gepriesen. Und das ist der Indikator dafür, ob du glaubensblind bist, glaubenstaub bist oder ob du tatsächlich siehst und hörst, was Weihnachten bedeutet. Wenn du wirklich gesehen und gehört hast, dass Gott in diese Welt gekommen ist, um dich zu retten, um dir Freude zu geben, um dir Furchtlosigkeit zu schenken, um dir seine Herrlichkeit zu offenbaren und weil er dich lieb hat. Wenn du das wirklich im Herzen fassen konntest, wenn du das sehen konntest, wenn du es wirklich gehört hast mit hörenden Ohren, dann wird das Ergebnis folgendes sein, dass du hingehst und diesen Gott lobst und preist. Dann wird Weihnachten nicht nur das sein, einkassieren von Geschenken, Geschenke weitergeben, Essen vorbereiten, Essen zu sich nehmen, sondern dann wird Weihnachten auch eins immer wieder sein, dass du die Hände faltest im stillen Gebet oder wenn du mit deinen Angehörigen am Abendbrottisch sitzt und sagst, Herr, ich lobe und preise dich dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du mich gerettet hast und dass du das aus lauter Liebe getan hast. Das ist der Indikator. Und da wirst du auch von sprechen, übrigens nicht nur zu Weihnachten. Da wirst du dann auch im Juli und auch im November und auch im März hingehen und anderen Menschen erzählen von diesem Gott in Jesus Christus, was er für dich getan hat. Also wenn das stimmt, was ich in den ersten 5 Punkten gesagt habe, wenn das wirklich die Wahrheit ist, was ihr gesehen und gehört habt in der Weihnachtsgeschichte und wenn der Herr euch das offenbart hat durch seinen Heiligen Geist, dann werdet ihr genau das tun, was die Hirten machen. Ihr werdet Gott loben und preisen für all das, was er für euch getan hat. Und solch ein Weihnachtsfest 2019 wünsche ich euch, aber solch ein Leben wünsche ich euch als Ganzes, dass ihr das immer wieder tut, dem lebendigen Gott in Jesus Christus die Ehre und den Lob für das gibt, was er für euch getan hat. Was hat er für euch getan? Das konnten wir an den Hirten noch einmal sehen und hören. Gott hat dich gerettet, Gott schenkt dir ewige Freude, Gott schenkt dir Furchtlosigkeit, Gott offenbart dir seine Herrlichkeit in Jesus Christus und Gott, der Lebendige, hat dich lieb. Alle Ehre, allen Lob und allen Preis diesem unserem Herrn und Gott, Jesus Christus. Amen. Und der Friede unseres Allmächtigen, der sehr viel höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.